Hotel angezogen für diesen Gottesdienst, dann hätte ich meine holländische Schuhe, die Holzschuhe, mitgenommen. Aber naja, nächstes Mal dann. Guten Morgen, liebe Geschwister hier von der Hammermühle. Es ist für Ulrike, meine Frau und mich eine große Freude, wieder hier heute Morgen zu sein, Lieder zu singen, Gebete auszusprechen und auch Gottes Wort zu betrachten. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber auch das Liebesmahl nachher miteinander zu feiern, das ist etwas Besonderes. Eine technische Frage. Ich habe kein Laufmikrofon. Also ich muss wirklich hier so bleiben. Das ist nicht so mein Ding. Ich laufe lieber gerne und bin beweglich. Aber wenn das nicht anders ist, dann werde ich hinter dieses Ding bleiben. Ihr seid es von mir gewohnt, dass ich der Predigt immer mit einer PowerPoint illustriere. Ich mache das sehr gerne. Ich habe das einfach von meiner Zeit in Liberia, Afrika, Westafrika, wo ich in Dörfer kam, wo keine Bibel vorhanden war, wo die Leute nicht lesen und schreiben konnten. Und da musste man einfach bildhaft auch das Wort Gottes bringen. Und das habe ich immer noch in mir. Und deshalb auch, dass ich ein PowerPoint mache mit Bilder und Text an der Wand. Es ist an beide Seiten sichtbar, das ist toll. Ich habe hier den Schalter. Ja, es stimmt, wir werden über das Thema Israel reden. Wer ist Israel in Gottes Wort? Hä? Man hört oft in Gemeinde, dass man sagt, ja, wir stehen hinter Israel oder wir beten für Israel. Aber was meinen die damit? Was und wer ist Israel? Hä? Das werden wir behandeln. Doch werde ich über diese Präsentation die Überschrift stellen, der reagiert nicht. Also, dann mache ich eine Handbewegung, so. Und das Thema, der Titel für diese PowerPoint ist Der Geliebte Gottes. Wir werden über die Geliebte Gottes sprechen. Und dann werden wir auch natürlich der Liebesbrief, der Gott geschickt hat, öffnen, um zu erkennen, wer jetzt dieser Geliebte von Gott ist. Gottes Wort, ein Liebesbrief. Und das werden wir öffnen. Ihr müsst nicht meine Worte glauben, was ich darüber sage, aber es ist wirklich wichtig, dass wir es auch lesen in der Liebesbrief, wer der Geliebte von Gott ist. Es steht ganz klar in der Bibel und wir kennen den Vers auswendig auch vielen, Johannes Kapitel 3, Vers 16, daar steht es, wer der Geliebte von Gott ist. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat die Welt lieb. Es ist ganz wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Gott hat nicht ein bestimmter Stamm mehr lieb als die anderen. Nein, Gott, der Schöpfer, ist verliebt auf seine Schöpfung. Gott hat die Welt lieb. Ganz klar. Und das kann man auch verstehen, wenn man Maler ist, man macht ein Gemälde, dann legt man auch ein Stück von sich selber in das Gemälde. Wenn man ein Gärtner ist und man legt den Garten an und pflanzt da so seine Blümchen da drin, dann legt man auch ein Stück von sich selber in den Garten und man hat den Garten lieb. Man sorgt gut für den Garten, denn es ist ein Stück Schöpfung von dir. Und so ist es auch mit der Welt. Alles ist aus Gott und Gott, der Schöpfer, hat seine Schöpfung lieb. Der Geliebte Gottes, die Geliebte Gottes, hè, das ist doch die Geliebte Gottes oder der Geliebte Gottes? Nee, beides. Oh, dann wird's nachher. Ich benutze jetzt die Geliebte Gottes und ich habe ganz klar gesagt, was Gott da im Auge hat. Ja, darüber werden wir reden. Und wir werden auch sehen in dieses Referat, dass die Geliebte Gottes eine Kosename bekommt. Hè? Kosename, sage ich das richtig auf Deutsch? Hä? Auch meine Frau hat eine Kosename und das ist mein Schwälbchen. Hä? Ich nenne meine Geliebte mein Schwälbchen und die andere habe vielleicht, das ist mein Gummibärchen. Oder so haben wir Kosename. Und der Kosename für Gottes Geliebte, das ist Israel. Also Israel. Er funktioniert wieder nicht. Oh, kurz. Nou, wir gehen nach einer der First Dates gucken, wo Gott der Verliebte auf seine Schöpfung einen Schritt macht, um ein Date zu machen. Gott möchte sich gerne verbinden mit seiner Geliebte. Gott möchte ein Ehe eigentlich angehen mit seiner Verliebte. Ein Ehevertrag, ein Bund machen, sich verbinden in ein Bund. Und einer dieser First Dates, die Gott macht, werden wir uns anschauen. Ja, natürlich hat man das Schöpfungsbericht und dann der Schöpfung, der den Schöpfer den Rücken zukehrt. Ein schreckliches Moment, der Sündfall, das Volk, das im Finstern wandelt, der Adams Family. Und dann hat man der Moment von der Sintflut, die Tage von Noach, wo die Leute sich öffneten für außerirdische Mächte und anstatt Gott, der eine Verbindung angehen möchte mit der Mensch, also die Tage von Noach, wo die Söhne Gottes sich nahmen, die Töchter des Menschen, war schlimm. Das war ein schrecklicher Moment der Sintflut. Und dann auch danach der Turmbau von Babel. Gott hat ganz deutlich gesagt zu der Menschen, ihr sollt euch verbreiten über die Welt. Nein, was machen die? Die ziehen zusammen in Babel, bauen sich einen Turm und wollen sein wie Gott. Lass uns hochklettern zu dieser Gott. War auch ein schlimmes Moment, wo der Schöpfung den Schöpfer sehr enttäuscht. Aber Gott ist verliebt. Der Schöpfer liebt seine Schöpfung. Und Gott hat einen Plan. Er möchte sich verbinden mit einem Bund. Und dann gehen wir nach einer der First Dates, die Gott macht mit seiner Geliebte. Und das ist der Moment, wo der Abraham 99 Jahre alt wird und er bekommt Geburtstagsbesuch. Wer besucht ihn? Wer kommt herunter, um mit Abraham zu reden? Es ist Gott. Gott hat Abraham ausgewählt für ein First Date. Gott hat Abraham erwählt, um Verbindung zu machen, und durch Abraham möchte Gott ausreichen nach seiner Geliebte die ganze Welt. Lassen wir das mal lesen. Er steht in 1. Mose, ganz kurz. Ah, ja. Er steht in 1. Mose, Kapitel 17. Dann heißt es, und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr den Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, El Shaddai, lebe vor mein Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach. Da spricht Gott, ich siehe, das ist mein Bund mit dir, Abraham. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zum Nationen machen. Und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Nachkommen nach dir. Durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund. Um dir Gott zu sein und deinem Nachkommen nach dir. Wow. Gott kommt herunter, Gott verliebt auf die Welt, er muss irgendwo Kontakt machen, sein Auge fällt auf Abraham, der da wohnt in einem weiten Land, sehr fruchtbar und sehr schön, er wohnt da mit seiner Verwandtschaft, vielleicht hat er ein schönes Haus da, und dann sagt Gott Abraham, ich möchte daten mit dir. Ich möchte mit dir gehen. Folge mir nach. Lass deine Heimat, lass deine Familie, lass dein schönes Haus und folge mir nach. Gehe mit mir und ich werde dich segnen. Ich werde dich fruchtbar machen. Dein Nachkommen wird groß werden. Du wirst Vater von Nationen sein. Könige werden aus dir geboren werden. Unsere Beziehung wird fruchtbar sein. Und ich werde dich in ein Land führen, überfließende von Milch und Honig. Abraham, bist du bereit, mit mir zu gehen? Bist du bereit, mit mir zu daten? Nou, wir wissen es, wir kennen die Geschichte. Abraham war bereit, dieser Bund mit Gott anzugehen. Es war ein ewiger Bund. Steht hier. Und der Bund mit Abraham gilt immer noch. Es ist ein Bund mit ihm, mit sein Nachkommen, durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund. Und was möchte Gott in diesem Bund, in diesem Vertrag, diesem Liebesvertrag? Es steht ganz klar da, Gott möchte einfach die Möglichkeit haben, Gott zu sein für den Menschen, um dir Gott zu sein und deinem Nachkommen nach dir. Wow, Gott verliebt. Und hier wirklich der erste Date, der First Date, die Gott macht mit den Menschen in Abraham. Aber dieser Bund reicht aus, strahlt aus nach eigentlich der ganzen Welt. Denn Gott hat die Welt lieb. Gott möchte durch den Bund mit Abraham die Nationen der Welt erreichen. Ja, so muss man das sehen. Es ist ein fruchtbarer Bund. Und dann bekommt dieser Bund auch ein Zeichen, ein äußerliches Zeichen. Und was ist das äußerliche Zeichen von Gottes Bund mit Abraham in dieser First Date? Was ist das öffentliche Zeichen? Die Beschneidung. Ja, die Beschneidung. Gott hat mehrere Male betont, den Bund, den ich mit dir mache, wird fruchtbar sein. Hä? Da wird ein großes Nachkommen kommen. Und das äußerliche Zeichen von diesem Bund, das ist die Beschneidung. Steht hier, dies ist mein Bund, sagt Gott, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eure Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Die Beschneidung. Ein sehr schönes äußerliches Bild. Der Vorhaut bei der Mann musste weggeschnitten werden. Und der Vorhaut, der den Samenstrom, das Fruchtbare, im Weg steht eigentlich, diese Vorhaut muss weg. Beschneidung. Denn der Bund, den Gott gemacht hat mit Abraham, war ein fruchtbarer Bund. Dein Nachkommen, Abraham, schau dir die Sternlein an, es wird sein wie die Sternlein am Himmel. Dein Nachkommen, Abraham, wie die Körnle Sand am Rande des Meeres. Versuch es mal zu zählen. Kann ich nicht, Herr, es ist so viel. So fruchtbar wird mein Bund sein mit dir. Und das äußerliche Zeichen war dieser Beschneidung. Der Vorhaut musste weg. Und das ist auch im geistlichen Sinne später passiert. Ich denke an der Vorhang, der Trennung machte im Tempel zwischen Gott und der Mensch da draußen. Der Vorhang, der zerrissen ist und der das Leben von Gott, den Strom von Leben, der fließt aus seinem Thron, das lebendige Wasser, dass das nicht blockiert wird von dieser Vorhang. Der Vorhang, der zerrissen ist, ist ein wunderbares Bild. Ist die Erfüllung eigentlich von dieser Beschneidung, was schon bei dieser First Date gelegt wird. Eine wunderbare Bildsprache, die Beschneidung. First Date. Nou, dann gehen wir weiter in den Liebesbrief von Gott und dann kommen wir in 1. Mose Kapitel 32. Da sehen wir das Nachkommen von Abraham. Ich spreche jetzt über Jakob. Jakob, der sein Bruder Esau betrogen hat. Jakob, der in Kapitel 32 auf dem Weg ist, um sich wieder zu versöhnen mit Esau. Er schickt Geschenke voraus, um den Esau gemütlich zu machen, sanft zu machen. Und dann schickt er seine Frauen und Kinder voraus über den Fluss Richtung Esau. Und er ist dann der Letzte, der den Fluss überquert, um seinem Bruder zu begegnen. Und es ist dunkel, es ist Abend, es ist Nacht. Und bei dieser Überquerung, du kannst es lesen in 1. Mose Kapitel 32, da begegnet der Jakob ein Fremder. Und dieser Fremder fängt an, mit Jakob zu ringen, zu kämpfen. Und die sind ungefähr gleich stark. Es ist ein Ringkampf, ein Kampf hin und her. Und es dauert und es dauert. Und dann fängt es an, der Morgenröte zu kommen. Und dann sagt der Fremdling zu Jakob, lass mich gehen. Und sie ringen weiter. Und dann schlägt der Fremder den Jakob auf der Hüfte. Und die Hüfte von Jakob wird dabei entrichtet, verletzt. Und der Fremde sagt wieder, lass mich gehen. Und dann hat der Jakob in das Ringen, das Kämpfen mit der Fremdling schon gemerkt, dieser Fremder, das ist etwas Besonderes. Und der Jakob sagt, ich lasse dich nicht gehen, bevor du mir segnest. Und dann sagt Gott, der in dieser Fremder kämpfte, ringte mit Jakob, dann sagt Gott, wie ist dein Name? Und Jakob sagt, ich heiße Jakob. Und dann sagt Gott zu Jakob, nicht mehr Jakob sollst du heißen, sondern du wirst heißen Israel. Und hier sehen wir, dass der Geliebte Gottes ein Kosename bekommt, eine Name. Und das ist Israel, der Geliebte Gottes, wird von jetzt an Israel genannt, das Nachkommen von Abraham. Jakob, dein Name soll Israel heißen. Und was bedeutet Israel? Israel bedeutet, der mit Gott hat gekämpft. Der mit Gott hat gekämpft. Und das ist auch wieder sehr schön. Denn will man hat das deutsche Sprichwort, was sich liebt, das neckt sich. Also Streit ist nicht immer negativ, es ist auch etwas Schönes, wenn Mann und Frau streiten. Wir gehen schnell weiter, lass mich reden. Es hat auch etwas Schönes, denn im Streiten lernt man einander kennen. Lernt man auch einander seine Grenzen kennen. Es ist gut für was sich liebt, lass ich es mal so auf Deutsch sagen, was sich liebt, das neckt sich. Basta. Und das ist es auch. Jakob hat mit Gott gekämpft. Und es war ein Stückle intimes Kennenlernen voneinander. Derjenige, der mit Gott kämpft oder gekämpft hat, ist ein sehr schöner Name. Der Name Israel ist auch auf mich zupassend. Denn ich bin zum Glauben gekommen, meine Augen sind für die Liebe Gottes aufgegangen, wenn ich 14 Jahre alt war. Da habe ich mich bekehrt, da habe ich mich geöffnet für Gott. Und sind wir ein Fleisch geworden, ich in ihm und er in mir, durch der Innewohnung von dem Heiligen Geist. Aber daran vorab war ein Streit. Da habe ich gekämpft. Ich habe gekämpft mit Gottes Wort. Ist das wirklich so? Ich wurde von meinen Eltern mitgenommen in der Gemeinde und ich habe Predigten gehört, aber ich habe gerungen. Es war ein Kampf. Ist das wahr, was da präsentiert wird, was ich höre über Gott, Gottes Liebe zu mir. Es war ein Kampf. Und dann bin ich zum Glauben gekommen. Und dieser Kampf ist immer noch weitergegangen. Ich bin immer noch jemand, der mit Gott kämpft. Nicht im Sinne, dass ich gegen Gott kämpfe, aber jetzt im Sinne, dass ich in seiner Armee bin. Vorwärts, Christi Streiter, im Sieg Jesu, streitend gegen die finsteren Mächte, die anwesend sind in dieser Welt. Ich bin immer noch jemand, der mit Gott kämpft. Also auch Israel kann ich auf mich kleben. Ich bin wie Jakob und das bist du auch. Du hast auch mit Gott gekämpft. Und du kämpfst jetzt auch als Christ in der Heilsarmee Gottes gegen die finsteren Mächte. Du bist Israel. Aber hier sehen wir das. 1. Mose, Kapitel 32, dass der Geliebte den Kosenamen bekommt, Israel, der mit Gott kämpft. Was sich liebt, das neckt sich, nickt. Necken, okay, ja. Wir gehen weiter in den Liebensbrief und schauen, was noch mehr gesagt wird über die Geliebte Gottes. Ein wichtiger Text ist dieser. Es funktioniert nicht. Ich mache eine Handbewegung. Psalm 80, Vers 9 und 10. Wo wir sehen, dass der Geliebte Israel verglichen wird mit einem Baum. Und mit was für einem Baum? Es ist der Weinstock. Der Geliebte Gottes wird verglichen in der Bibel mit einem Weinstock. Psalm 80, Vers 9 und 10, da heißt es, einen Weinstock grubst du in Ägypten aus, vertriebst ganze Völker und pflanztest ihn ein. Für ihn hast du den Boden freigemacht. Er schlug Wurzeln und füllte das Land. Ja, das stimmt. Denn Israel ist gelandet in Ägypten. Der ägyptische Holocaust, die Gefangenschaft, der Hand von Pharao, der schwer drückte auf die Geliebte Gottes Israel. Und dann geht Gott nach Israel, steht hier, und grabt daar aus den ägyptischen Sand. Es war eigentlich ein Grab, worin sie waren. Sie hatten keine Möglichkeit, größer zu werden, keine Möglichkeit, sich zu entfalten, keine Möglichkeit, wirklich zum Leben zu kommen. Es war wie das ägyptische Grab. Gott geht dahin und grabt aus Ägypten aus ein Weinstock, auf den er verliebt ist, Israel. Und er hat ein Stückle Boden reserviert für diesen Weinstock. Er pflanzt diesen Weinstock in das Land, was er reserviert hat dafür. Und es entfaltet sich. Nochmal ein Text über der Weinstock. Ja. Ja. Ja, nochmal. Aber bevor ich über den Weinstock rede und den Weingärtner, seine Liebe zu dem Weinstock, möchte ich ein arabisches Sprichwort sagen. Und in dieses arabische Sprichwort wird der Weinstock links verglichen mit einem Feigebaum in der Mitte und einem Ölbaum. Und dann heißt es in diesem arabischen Sprichwort, der Weinstock kann man vergleichen mit einer edle, schöne nobele dame. Wie ein Model. Schöne Nägel, sanfte Hände, die Haare immer schön kompliziert gemacht, hohe Absätze, elegante Kleidung. Das ist ein Weinstock. Damit kann man der Weinstock vergleichen. Es ist eine noble Dame, ein Model, die man auf Hände tragen muss. Wenn sie einsteigt im Auto, dann muss man das Türle aufmachen und wieder zumachen. Und frage, sitzt du bequem? Soll ich die Sitzheizung anmachen und die Sitzmassage? Wenn sie sich irgendwo hinsetzt, dann sorgst du dafür, dass da ein Kissen unter ihr ist. Sie braucht viel Andacht. Sie braucht viel Umsorge, weil es ein zederes, zartes Model ist. Der Feigebaum, sagt das arabische Sprichwort, ist eine hübsche, liebe Hausmutter, die ganz toll sorgt für die Kinder, damit sie rechtzeitig zur Schule kommen und die Brote sind geschmiert, die immer Staub saugt und alles ist sauber. Und wenn man dann abends ins Bett kommt, dann ist das alles frisch riechend und die Kleider sind gebügelt. Es ist ein liebe, hübsche Hausmutter, die ganz viel legt im Haushalt. Das Feigebaum. Und dann sagt das arabische Sprichwort, der Ölbaum, die kann man vergleichen mit einer hübschen, eleganten Beduinenfrau. Wo man die auch hinlegt, im Sand oder auf ein Wasserbett oder eine Luftmatratze, in ein Villa oder in ein Zelt, in der Wüste oder im Gebüsch, sie wird immer lecker schlafen. Wenn man sie auf eine Kamel setzt, sie wird nicht seekrank. Das ist der Ölbaum. Der ist robust. Der ist stabil und kann überall atmen. Aber der Weinstock ist sehr zart und braucht viel Arbeit. Und das hat Gott, der Weingärtner, für seinen Weinstock, auf den er verliebt ist, der geliebte Gott. Gott hat ganz viel Mühe gemacht für seinen Weinstock, damit die sich entfalten kann, damit die Frucht tragen kann. Winzer zu sein, ist sehr arbeitsintensiv. Ich bin in Süddeutschland gewesen, Liebenzell-Seminar. Da waren Winzer in meiner Klasse. Und ich habe gehört, wie viel Überstunden die machen mit ihren Weinreben. Wie arbeitsintensiv das ist. Und Gott ist ein Winzer. Es ist viel Arbeit, es ist intensiv, aber wenn dann die Früchte kommen, die Trauben und der Weinlese und da wird gepresst und man hat das Gläsle mit edler Qualitätslimonade und man trinkt es, dann ist das eine Freude und man sieht es auch bei dieser Winzer, wie herrlich er genießt von seinem Weinstock. Und so ist Gott. Gott hat alles gemacht für seine Liebe, Geliebte. Er hat, lassen wir es mal lesen. Das ist zum Beispiel Jesaja, Kapitel 5, Vers 1 und 2. Da wird auch wieder über der Weinstock geredet, die Geliebte Gottes. Da sagt der Jesaja, mein Freund Gott hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edelsten Reben. Einen Turm baute er mitten darin und hieb auch einen Kelter aus. Also hier wird beschrieben, wie viel Arbeit und Mühe Gott sich tut für seine geliebte Israel. wijnstok. Und dann heißt es, dann wartete er auf die süße Frucht. Doch die Trauben waren sauer und schlecht. Die Liebe Gottes, der Weingärtner, der Winzer, es wurde nicht beantwortet. Und wieder kehrt die Schöpfung Gott den Rücken zu. Die Früchte blieben aus. Sie waren sauer und schlecht. Gott hat alles gemacht. Ein Turm hat er gemacht. Ein Mauer um den Weinding. Er hatte einen Kelter gegraben, damit gepresst wird. Und dann, wenn die Früchte kamen, es sollte gute Früchte sein. Er hat es verdient, all das, was er gemacht hat. Aber die Trauben waren sauer und schlecht. Ja, ja. Unbeantwortete Liebe. Gott liebt. Gott hat so viel gemacht. Ein wunderschöner Bund hat er geschlossen. Er wollte Gott sein für seine Schöpfung. Aber die Schöpfung hat sich dafür nicht geöffnet. Die Früchte waren sauer und schlecht. Und dann geht es weiter in Jesaja Kapitel 5, hä, wo es geht über der Weinstock. Es sollte eigentlich eine wunderbare Sache sein, aber da war Rebellion. Und dann heißt es in Jesaja 5, 20, 21, Elbefelder, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zum Bittern. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Und das sehen wir bei dem Israel im Mittenosten, der Krieg mit Hamas. Und wir sehen es von beiden Seiten. Wenn die Nachrichten darüber kommen, da wird darüber berichtet, dann sind wir vorsichtig. Das, was gesagt wird bei den Nachrichten, BBC oder CNN oder Al Jazeera, stimmt es, was da gesagt wird? Wird nicht das Böse verbogen zum Guten und das Schlechte zum Guten gemacht? Das Bittere zum Süßen, das Verdrehen von der Wahrheit, es wird an beide Seiten gemacht. Wir sehen es. Und dass Israel da, was ein Krieg ist mit Hamas, es vertraut nicht auf Gott. Aber es ist weise in eigenen Augen. Es hat einen Dom errichtet, um sich zu schützen gegen die Rakete. Aber Gott möchte ein Dom sein für sein Volk. Gott möchte den Schirm sein in unserem Leben. Man sagt, dass der israelische Armee ein Programm hat, um herauszufinden, wo bombardiert werden muss, wo Terroristen stecken können. Das ist diese Artificial Intelligence. Die haben ein Programm dafür. Und dieses Programm wird genannt The Gospel. The Gospel. The Good News, Evangelium. Wie traurig. Israel ist blind für Gott. und vertraut nicht auf Gott. Sie vertrauen auf den Bündnisse, den sie haben mit Amerika. Und die Holländer und die Deutschen stehen noch hinter uns. Aber es ist am Kippen. Und wir wissen, welcher Weg Gott vorhat mit das Israel im Mittelosten. Gott wird sie noch in so eine Lage bringen, wo die Bündnisse nicht mehr da sind und sie alleine stehen. Und dass sie wirklich auf den Punkt kommen, wo sie entdecken, wir müssen nicht weise sein in eigenen Augen, aber wir müssen unser Vertrauen setzen auf ihn. Und die Bibel redet auch darüber, dass sie dann sagen werden und ihre Augen öffnen werden für der Messias, Jesus Christus, dem sie jetzt noch nicht akzeptieren wollen. Das Israel, was dort ist, am Mittelmeer, das ist hier in dieser Phase, was wir hier lesen. Das ist ganz schlimm. Wir gehen weiter in dieser Text. Und dann heißt es in Jesaja 5, 24, 25 Menge, denn sie haben das Gesetz des Herrn, der Heerscharen, verworfen. Und das Wort des heiligen Israels gelästert. Darum ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt. Muss man wissen. Sie haben das Wort des heiligen Gottes gelästert. Und wie war das? Das Wort war Fleisch geworden in Jesus Christus. Es hat unter denen gewohnt. Und sie haben es gelästert. Sie haben gesagt, die Wunder, die er macht, Blinde sehend, Lahmen laufend machen, das macht er nicht in der Kraft Gottes. Aber das macht er in der Kraft des Teufels. Wir müssen ihn verwerfen. Und wenn dann die Wahl gemacht werden musste, hat das Volk ganz klar entschieden, Barabbas muss frei, der Mörder, aber weg mit ihm. Sie haben das Wort von Gott, was Fleisch geworden ist, gelästert und verworfen. Ja. Und der Zorn des Herrn ist gegen sein Volk entbrannt. Das muss man wissen, dass das so ist. Gehen weiter. Dann heißt es in Jeremia 2, 21, da sagt Gott auch wieder über diese Weinstock, auf dem er verliebt ist, und doch hatte ich dich gepflanzt als ein Edelrebe von ganz echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können in wilde Ranke, ein fremden Weinstocks? Ja, die Geliebte Gottes, das Nachkommen Abrahams, mit dem Kosenamen Israel, verglichen mit einem Weinstock, hat Gott, der Winzer, der gute Früchte erwartete, sehr enttäuscht. So sollte es eigentlich sein. Man sieht das noch ab und zu in Frankreich, wenn man durch die Weingegend geht. Dann sieht man diese Chateaus, diese Weingute mit schönen Reben, alles und leckere Wein, der daraus gemacht wird. Aber es ist geworden, vervallen und verwildert. Verwilderde Ranken sind es geworden. Und das, was im Alten Testament beschrieben steht über die Geliebte Gottes, verglichen mit einem Weinstock, das wird im Neuen Testament wiederholt der Herr Jesu in einem Gleichnis, der redet darüber. Das kannst du lesen in Matthäus Kapitel 21, Vers 23 bis 42. Da erzählt der Herr Jesu ein Gleichnis von einem Winzer, der ein Ding hat mit Weinstocken, und der Winzer verreist, er verpachtet es an Pächter, und dann, wenn der Zeit kommt von Frucht, schickt der Herr seine Knechte, um die Frucht zu holen. Und dann sehen die Pächter die Diener von dem Herrn kommen. Und sie schlagen denen, sie werfen denen raus und manche werden auch getötet. Und dann wieder der Winzer in sein Geduld schickt neue Diener nach dieser Ding, Weinstocke, Weinberg. Und dann wieder werden die Knechte vom Herrn misshandelt und getötet. Gott hat seine Knechte geschickt nach Israel. Und das waren die Propheten, die Dienstknechte Gottes. Die sprachen das Wort Gottes. Und sie sagten zu Israel, kehret um von eure bösen Wegen. Kehret zurück zu Gott und gib ihm die Frucht, worauf er recht hat. Und die Propheten wurden nicht gehört. Sie wurden verfolgt und auch getötet. Ich denke an Stephanus, der das Wort Gottes brachte. Es wurde ihm nicht abgenommen. Er wurde gesteinigt. Stephanus. Und dann sagt der Herr in dem Gleichnis, weißt was? Ich werde meinen Sohn schicken. Für den werden sie Respekt haben. Den werden sie folgen und gehorchen. Und der Sohn, so heißt es im Gleichnis, wurde außerhalb des Weinbergs geworfen, außerhalb, und er wurde getötet. Und das hat Gott auch gemacht. Er hat seinen Sohn geschickt. Dem werden sie hören. Den könnten sie erkennen schon im Alten Testament, der Ankündigung von sein Kommen in dieser Welt. Aber sie waren blind dafür und haben den Sohn auch rausgeworfen. Außerhalb der Stadt wurde er getötet, außerhalb der Mauer wurde er getötet, der Herr Jesu, verworfen durch Israel. Ja. Und dann schließt der Herr Jesu das Gleichnis in Matthäus 21 mit einer Frage. Er sagt, was soll der Herr tun mit diesen Pächtern, mit diesen Aufständlingen? Was soll er tun? Und dann kommt aus dem Publikum Antwort. Dann sagen die Leute, er soll mit Gericht kommen und er soll sie sterben lassen, ein übler Tod, das haben die verdient. Er soll kommen mit Feuer. Und dann, wie reagiert der Herr Jesu darauf? Wir werden es lesen. Hier diese Frage von den Herrn Jesus, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern machen? Sie antwortete ihm, er wird die Elenden elendiglich umbringen, um den Weinberg an andere Weingärtner zu verpachten, die ihm die Früchte zu rechter Zeit abliefern werden. Und was sagt der Herr Jesus darauf? Sagt er, ja, das habt ihr richtig. Der Herr wird kommen.
mit Gericht, mit Blitz und mit Zorn.
Er wird kommen mit Tod
und wird das den anderen geben. Nein, das sagt der Herr Jesus nicht. Er sagt, wir werden es sehen, er sagt diese Worte. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist dies geworden. Ist er dies geworden. Und er ist wunderbar in unsere Augen. Der Herr Jesus sagt, der Stein von den Bauleuten verworfen. Dieser Stein ist zum Eckstein geworden. Und wie ist das Wort erfüllt worden im Rahmen dieser Geschichte von einem Winzer und sein Weinberg, wo die Früchte sauer und schlecht waren? Wie ist das erfüllt worden? Ich zeige es euch mit einem Bild. Und das ist dieses Bild, mit diesen Worten von dem Herrn Jesus, Johannes 15, Vers 1, wo er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er wurde verworfen, der Stein, weg mit ihm, unnütz. Aber er ist sehr wichtig geworden, nämlich der wahre Weinstock in dieser Weinberg des Vaters. Und dann die herrlichen Worte von dem Herrn Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe, wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt er nichts tun. Das stimmt. Das Elend dieser Weinberg, die Früchte, die sie produzierten, es war sauer und schlechte Früchte. Aber der Herr Jesu bringt hier die Hoffnung und die Möglichkeit, dass da doch Hoffnung ist für diesen Weinberg. Doch eine Möglichkeit, um gute Frucht zu bringen. Und das ist nämlich der wahre Weinstock, Jesus Christus. Und ich habe meinen Weg gefunden an dieser wahre Weinstock. Ich bin ein Rebe an ihm. Und die Kraft des wahren Weinstocks, die Energie, die Säfte, um gute Frucht zu bringen. Dazu habe ich Zugang. Denn er wohnt in mir durch den Heiligen Geist. Kraft von oben habe ich empfangen, um Frucht bringen zu können. Gott zu ehren. Der wahre Weinstock. Jeder Rebe an mir wird viel Frucht bringen. Und ich bin solche Rebe begegnet. In Israel, was zum Großteil noch blind ist dafür, das nicht erkennt, aber doch sind da auch messianisch gläubige Juden, messianisch gläubige Gemeinden, auch in Holland. Ganz toll, ich habe sie kennengelernt. Wow, Reben an ihm. Aber ich bin auch durch die Westbank gefahren und habe auch unter den Palästinensern gläubige Kinder Gottes kennengelernt und auch Gemeinde dort begegnet von Leuten, die erkennen, Jesus Christus ist die wahre Weinstock. Und wir sind Reben an ihm. möchte zwei wichtige Texte noch nennen und dann bin ich fast fertig. Das ist dieser. Galater 3, Vers 29. Da heißt es, wenn ihr aber Christus gehört, wenn du eine Rebe bist an der wahren Weinstock, dann seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Es ist ganz wichtig, dass du das siehst und dass du das auch glaubst, was da steht. Ich gehöre Christus. Ich habe meinen Weg gefunden in der wahren Weinstock. Ich bin Glied am Leib Christi. Ich gehöre Christus. Und dann sagt Gottes Wort, wenn das so ist, wenn du ein Christ bist, ein Kind Gottes, Jesus Christus kennst als dein Erlöser, dann seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Ich bin kein Jude. Ich weiß es, bin nicht beschnitten mit einem Messer von einem Rabbiner. Aber ich gehöre zu den Nachkommen Abrahams. Und ich bin laut Gottes Wort Miterbe an dieser herrlichen Bund, die Gott mit seinem First Date machte mit dem Menschen. Abraham, dein Nachkommen wird sein fruchtbar. Es wird sein wie die Sterne am Himmel. Du wirst ein Vater werden von Nationen. Gott möchte in dieser First Date ausreichen, umarmen die ganze Welt. Und meine Augen sind dafür aufgemacht. Und ich darf wissen, ich gehöre zu Abrahams Nachkommen. Und habe auch Anspruch auf das zugesagte Erbe. Ja. Das auf die wichtige Frage, wer ist Israel? Ja, das musst du wissen. Dann können wir noch einen Text lesen. Das ist dieser. Dann geht es über die Beschneidung. Denn der äußere Beschneidung, der Vorhaut mit das Messer, das war das Zeichen von dem Bund von Abraham. Und hier lesen wir, wenn du in Christus bist, in ihm, seid ihr auch beschnitten worden. Mit einer Beschneidung, die nicht mit Hände geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes. In der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glaube an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ja, ich gehöre zu dem Nachkommen Abrahams. Ja, ich habe Teil an dieser ewigen Bund, der Gott mit seiner Geliebte geschlossen hat. Ich bin Miterbe. Und ja, ich bin beschnitten. Nicht mit einem Messer, der Beschneidung mit Händen, aber hier wird gesprochen über die Beschneidung des Herzens. Und da wird auch im Alten Testament darüber gesprochen, dass das der Beschneidung ist, der für Gott gilt. Die Beschneidung des Herzens. Ich bin in Christus und die Beschneidung des Christus gilt auch mir. In Jesus Christus wurde geschnitten. Seine Seite am Kreuz wurde durchbohrt. Seine Hände, seine Füße durchbohrt mit Nägeln. Ein Dornenkron auf den Kopf. Der Herr Jesu hat geblutet. Der Herr Jesu ist ins Grab heruntergestiegen und durch die Erweckung wiedergeboren. Und ich mit ihm. Ich habe die alte Robert Spielmann abgelegt. Und ich bin mit Jesus Christus auferweckt worden. Ich bin eine neue Kreatur. Ich war in der Adams Family. Aber ich bin neu geboren in der Familie Gottes. Die Beschneidung des Christus habe ich erlebt. Ich gehöre zu Israel.
Nochmal zurück nach der Name Israel, der mit Gott hat gekämpft. Na, wer hat mit Gott gekämpft? Wer war das? Der große Streiter, der große Held, der an unsere Stelle getreten ist in den Zorn Gottes. Der große Streit, wo Gott kam mit seinem Zorn über den Schuldiger. Es war der Herr Jesus. Was für ein Streit hat er gestritten? In der Wüste, wo er gefastet hat, wo der Schlange kam, um ihn zu versuchen. Beuge für mich und ich gebe dir alle Königreiche. Das war ein Streit, der da geliefert wurde. Und der Herr Jesus ist dieser Streit angegangen. Und er ist der Sieger. In Gethsemane hat er seine Jünger gesagt, betet mit mir. Es wird heftig. Da kommt ein bitterer Becher auf mich zu. Betet, streitet mit mir. Und es war ein heftiger Streit da in Gethsemane, den der Herr Jesu alleine streiten musste. Aber er hat gesiegt. Und dann am Kreuz. Der Streit mit Gott, wo Gott sich zurückzieht. Von dieser Mensch, der da hängt am Fluchholz, der trägt die Sünde der Welt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war ein Streit, den der Herr Jesu gekämpft hat mit Gott. Aber der Herr Jesu hat gesiegt. Und er ist immer noch ein Streiter mit Gott, nicht gegen Gott, aber jetzt für Gott. Die okkulte Mächte. Und auch später in der Endzeit, wo Satan gebunden wird. Darüber wird geredet in Offenbarung. Das macht er. Der Streiter mit Gott. Der mit Gott hat gekämpft. Der mit Gott kämpft. Und wenn du in Jesus Christus bist, Anteil hast an seinem Leib, ein Rebe geworden bist, gepflanzt an die wahre Weinstock, dann gehörst du auch zu den wahren Israel. Jesus, das wahre Israel, der mit Gott kämpft. Ich lasse euch einen Freund sehen und dann trete ich herunter. Das ist dieser Freund. Nee, zurück. Ja, dieser Freund in Holland. Das ist Jahre zurück. Sein Name ist Louis. Er ist Jude. Beschnitten. Kommt aus jüdischer Familie. Ein Großteil von seiner Familie ist umgekommen in den Zweiten Weltkrieg. Er hat es überlebt. Er ist krank geworden, er war Musiker, hat in einer Band gespielt, Jazzmusik. Aber er ist krank geworden und kam in einen Rollstuhl. Und kam auch in Begegnung mit seinem Messias, der Herr Jesu. Ein gläubiger, messianisch gläubiger Jude.
Ich habe ihn kennengelernt in einer Gemeinde, wo ich regelmäßig kam. Und wenn es dann geregnet hat, und manche sind daheim geblieben wegen schlechtem Wetter, wegen Schnee, wegen Glätte, er war da mit seinem elektrischen Rollstuhl. Durch Wind, Regen, Sturm. Louis war immer da. Er lebt nicht mehr, er ist gestorben, auch an seiner Krankheit. Aber für mich war er ein toller Freund, ein lieber Bruder, eine Ermutigung. Und ich habe mich fotografieren lassen zusammen mit ihm. Er eine Jude, er ja, recht zu sagen, ich bin vom Nachkommen Abraham. Aber wie herrlich, dass ich das auch sagen kann, weil ich in Christus bin.